Ich finde es so hammerpeinlich, dass ein deutsches Unternehmen irgendwie so zur Giftschleuder der Welt wird.
Wir.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
Heidi, Heidi, ho, ho, es ist Montag und zwar ein ganz besonderer, nämlich der letzte Dienstmontag, also eigentlich ein Dienstag. Weil, warum, was machen wir am nächsten Sonntag, Schatz?
Wir fahren hoffentlich in den Urlaub.
Ja, wir fliegen nach Sardinien in der Hoffnung, dass diese Insel bis dahin kein Hochmutanten-Risiko-sonst-was-Gebiet ist. Also diese Angst so, oh Schreck, zwei Wochen später müssen wir dann vielleicht ganz lange in Quarantäne am BER oder so. Hast du da so leichte Befürchtungen oder denkst du dir, wird schon?
Nee, da ich ja weiß, dass wir sowieso generell ein bisschen zurückhaltend sind und uns nicht so in die Massen mischen, habe ich eigentlich nicht so Befürchtungen.
Na, ich meine jetzt nicht wegen Infektion, sondern einfach nur, dass sich in diesen zwei Wochen Delta einfach Europa untertan macht. Und
naja, die Inzidenzen steigen in Deutschland ja jetzt wieder leicht an.
Okay.
Also ich würde das jetzt mal nicht ausschließen, dass es...
Okay, aber wir fahren, oder?
Ja, wir fahren.
Was ich festgestellt habe, warum mir der Urlaub so wichtig ist, ist gar nicht wegen des Urlaubs selbst, sondern...
Mal wieder woanders sein?
Nee, die Tage davor. Für mich ist das im Kopf so eine Deadline. Bis dahin muss ich Sachen gebacken kriegen.
Genau.
Und ich habe so ein Häufchen von Dingen, auf die ich keinen Bock habe. Ich sage das hier in aller Offenheit.
Ja, unter anderem Steuer und so, ne?
Ja, Steuerbehördenkram, manchmal auch gar nichts Schlimmes oder auch gar nichts Aufwendiges, sondern einfach nur so, habe ich jetzt keinen Bock drauf, ist so schiebbar. Mhm. Auch manche Entscheidungen oder so, mache ich das jetzt oder nicht. Und ich habe das Gefühl, so bis zum Urlaub muss der Kram weg sein. Und zwar nicht weggeschoben, nicht unter die Teppichkante gefegt, sondern wirklich weg.
Hast du als Kind auch so aufgeräumt, so alles unters Bett?
Ich hatte nichts. Ich hatte ja nur einen Stein zum Spielen. Also sonntags, ja. Ne, wochentags hatte ich nicht mal einen Stein. Insofern, es gab nichts zum Aufräumen. War barfuß,
klar.
Hatte eine zerschlissene Unterbuchse. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich aufgeräumt habe. Ich weiß nur, dass ich irgendwann mal bei einem Freund zu Besuch war, den ich dann neu irgendwie in der Schule kennengelernt hatte. Und der hatte schon dieses IKEA-System, nenne ich es mal.
Ja.
Also große Kisten, in die man alles Mögliche reinschmeißen konnte, um sie dann unten in ein Regal reinzuschieben.
Um sie dann nichts mehr wiederzufinden?
Egal, aber es ist so gefühlte Ordnung.
Also ich habe immer alles unters Bett geschoben und habe dann ganz brav geguckt. Und dann hat meine Mutter mal irgendwann unters Bett geguckt, dann musste ich wieder aufräumen. Also es hat nicht so viel gebracht, aber das war so die schnellste und einfachste Variante.
Aber hast du das auch so, diese Vorurlaubssachen in Ordnung krieg?
Ja.
Panik oder Energie?
Und vielleicht müssen wir hier an dieser Stelle mal kurz was mitteilen, nämlich, dass wir uns entschieden haben, 14 Tage wirklich Urlaub zu machen und keinen Podcast aufzunehmen aus Sardinien.
Nicht.
Wir haben aber zwei Experten jeweils am Mittwoch, ne?
Ja, und einmal geht's um Sex im Alter, also in der zweiten Lebenshälfte. Huiuiuiui, wir reden mit einer Sexologin. Sex und Pandemie zum Beispiel, Sex und Sommer, Sex und Sex. Und was ist die zweite Folge? Das könnte sein mit Anastasia Biefang zum Beispiel.
Genau.
Eine wunderbare Frau, die früher mal ein Mann war. Sie ist die ranghöchste Frau in der Bundeswehr, weil sie in ihrer Bundeswehrzeit sich quasi, also ihr Geschlecht gewandelt hat oder angeglichen hat vielmehr.
Ja.
Ich bin so wahnsinnig unsicher, was diese Begrifflichkeiten angeht. Also
Kann ich komplett nachvollziehen.
Aber darüber können wir mit dir auch reden.
Genau.
Und ich hatte sie schon mal im Podcast, den ich früher für die Berliner Morgenpost gemacht habe. Und jetzt natürlich nach der Pandemie, sie hat ihren Job inzwischen gewechselt von Storkow nach Berlin, nach Bonn. Also Anna, Freunde dürfen Anna zu ihr sagen, gibt auch einen Dokumentarfilm über sie, so dieses Leben im fremden Körper und diese Entscheidung, sich anzugleichen. Ich finde das extrem interessant.
Ja.
Und ich habe gerade auf Spiegel Online so ein Interview gelesen mit einem Philosophen, glaube ich, der sagte, es ist für unsere jungen Menschen, für unsere Teenager schon eine ziemliche Herausforderung, wenn wir denen sagen, ihr müsst euch jetzt für irgendein Geschlecht entscheiden oder das geht so. Also er sagt, diese Optionen sind so vielfältig, die man da hat.
Ja.
ob man da als Mensch, der gerade heranwächst und ohnehin sich nie so richtig wohlfühlt in seinem Körper, ob man da wirklich gut beraten ist, zwischen 60 Optionen wie bei Facebook aussuchen zu können. Was sagst du als Psychologin?
Schwierig.
Schon schwierig, ne? Ja. Aber wir reden darüber mit Anna.
Wir haben noch ein neues Daddy-Mitglied, nämlich liebe Silke. Herzlich willkommen.
Silke, Silke.
Dann wollte ich mal sagen, weil mich das wirklich ein bisschen anfasst, liebe Hörer in den USA, vielen Dank fürs Zuhören. Mich würde ja mal interessieren, wer uns da alles so hört, auch in Südafrika, Brasilien und auf den Seychellen.
Also überall da, wo Delta unterwegs ist.
Nee, das weiß ich nicht unbedingt, aber was ich so spannend finde, dass das richtig hohe Hörerzahlen sind. Also,
naja, Amerika ist groß.
Jetzt kann man natürlich auch sagen, okay, wir haben gerade Urlaubszeit, aber das war ja vorher schon so. Also ich bin begeistert und wenn ihr uns mal schreiben mögt, sehr, sehr gerne.
Ich bedanke mich bei Klaus und Birgit. Ich hatte nämlich in der Wochenendfolge hattest du fallen lassen, dass ich ja eigentlich davon träume, Tomatenzüchter zu werden. Also Konrad Adenauer hat auf seine alten Tage Rosen gezüchtet.
Das habe ich auch mal versucht. Ich bin Rosen und ich ist nicht so ganz.
Ich würde mich mit Tomaten begnügen. Und es gibt ja wahnsinnig viele Sorten. Ne? Du hast ja hier auf unserem Balkon auch schon Kakaotomaten und diese Ochsenherztomaten.
Und uralte auch.
Alte Sorten, ne? Gibt es nicht nur bei Äpfeln. Und Klaus und Birgit bestätigen, auch mit Fotos aus ihren Tomatendschungeln. Birgit sagt, sie hat bis zu 30 verschiedene Sorten
beim
Machen. Das ist der Hammer.
Liebe Birgit, mich würde interessieren, wo du die züchtest, weil das sah aus wie ein Carport. Und das fanden wir dann wieder eine ganz gute Umfrage.
Auto raus, Tomaten rein.
Ja.
Unmoralische Frage ist natürlich jetzt auch ein bisschen delikat, aber wenn wir in Sardinien, wird sich's ja nicht verhindern lassen, dass wir auch vielleicht mal an den Strand gehen, ans Meer oder so. Hast du deine Bikini-Figur so im Kopf? Also quält dich die Aussicht bei diesen durchgestylten Italienerinnen, dich womöglich unwohl zu fühlen? Weil mich quält es ein klein wenig.
Ja, quälen würde ich das jetzt nicht nennen. Ich habe ja, wir hatten das ja letztens schon, dass ich jetzt in dieser Mentorinnenrolle bin und das heißt jetzt auch nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr auf mich achte, aber dass ich halt so bin, wie ich bin. Ich meine, kann ich jetzt auch
raus aus
noch
dem
so viel, ja genau, da kann ich jetzt auch noch so viel versuchen. Ich werde so eine Haut, wie eine 20-Jährige hat, nicht wieder haben. Also insofern muss man mit mir Vorlieb nehmen.
Wem und, sagst du das?
Ja.
Ich habe ja noch den zusätzlichen Stress, dass ich zwei, naja, wie kann man sagen, doch recht gut gebaute Söhne, auch wenn sie jetzt keine Sportmonstren sind mehr, noch an meiner Seite habe, was ja noch mal quälender ist. Ne? Früher war ich wenigstens noch.
Du packst sie eigentlich rechts und links von dir und dann, ja, dann sind die so wie Bodyguards.
Ja,
aber
das sind ja schon deine. Na gut, also auf jeden Fall so die Aussicht auf Strand, weißt du, früher war das für mich so der Inbegriff von Urlaub. Ne? So Frisbee spielen, sich in die Wellen stürzen, schon mittags ein Bierchen trinken. Und jetzt denke ich mir, boah, ist das heiß und diese Bodyshow und all sowas. Interessant, ne?
Ja,
wie sich das
aber ich
verändert.
Kann das auch, ich ertrage das auch gar nicht mehr so lange in der Hitze. Und mittags sowieso, da lachen sich die Einheimischen immer tot.
Klar.
Sie sagen, guck mal, diese ollen Touristen.
Nur die bekloppten Deutschen.
Genau. Du musst jetzt ganz stark sein.
Warum?
Wattestäbchen sind verboten worden.
Wattestäbchen sind verboten worden.
Genauso wie Plastikgeschirr und Trinkhalme und Einwegbecher.
Wie komme ich denn dann in meine Ohren?
Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, soll man ja sowieso nicht machen. Aber rate mal, wie viel Einwegbecher, also Kaffee to go zum Beispiel, in der Stunde in Deutschland rausgegeben werden.
Keine Ahnung, 100.000?
150.000.
Quatsch, in einer Stunde.
Und jetzt rate mal, wie viel Verpackungsmüll du, also eine Person im Jahr produziert.
Nur ich. Verpackungsmüll. Also Kaffeefilter ist kein Verpackungsmüll, sondern es geht um...
Naja, das geht um eingepackte Tüten. Tomaten zum Beispiel.
Ja, schon klar. Und also ich alleine wahrscheinlich ein Kilo, oder? 150 Kilo.
72 Kilo.
Oh, okay.
Und was ich aber ganz spannend finde, bei uns im Frauennetzwerk wird Verpackungsmaterial weitergegeben. Das heißt, du hast ja manchmal so riesen Pakete, wo dann
Luftpolsterfolie
oder diese Chips oder so drin sind. Und wenn bei uns jemand das gerade ausgepackt hat, mhm. dann wird gefragt, ob jemand irgendwas anderes verschicken will und das haben möchte.
Naja, aber dann musst du ja die Chips quasi auch wieder irgendwo hin transportieren.
Ja,
musst ne? du. Wenn Frau B. aus Spandau jetzt einen Riesenkarton Chips hat, ist das ökologisch sinnvoll, wenn Frau B. mit dem Auto jetzt nach Schöneberg fährt, um hier Verpackungsmüll oder Nichtmüll ja. abzugeben, beziehungsweise du holst ihn.
Verpackungsmaterial.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Ökobilanz wirklich schlau ist, weil es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, eine dünne Plastiktüte erfordert weniger Energie, Wasser, Rohstoffe und auch Transportkosten als zum Beispiel so eine dicke braune Papiertüte. Wir gehen davon aus, weil ne braun Papier sieht irgendwie natürlich aus, ist ja Holz. Das stimmt aber alles nicht.
Ja.
Und ich das mit dem Verbot ist schon eine richtige Richtung, aber ich glaube, es wäre schlauer. Es gibt technische Möglichkeiten, Plastik, verrottbares Plastik herzustellen.
Ja, ja, das haben sie ja auch vor. Aber das Problem ist ja.
Das haben sie vor. Das ist wie mit dem Wasserstoff. Ja, ja. Das höre ich seit 50 Jahren.
Ja.
Und warum gibt es kein Scheißgesetz, ganz ehrlich, die sagt, Plastik nur noch, wenn es verrottet und nicht 40.000 Jahre im Meer rumschwebt? Mhm. Warum kann man nicht so ein Gesetz machen?
Mhm. Ja, vor allen Dingen, es ist ja so, dass das auch wieder Energie kostet, ne? Mhm. Also überhaupt so Plastik oder Einweggeschirr herzustellen. Also da brauchst du auch Energie und Wasser.
Ja, aber Papier
und Wasser
auch.
Haben wir gerade, wird gerade weniger.
Aber irgendwie musst du den Kram ja verpacken.
Ja.
So, let's face it. Und ich glaube einfach, das Ziel muss es sein, dass diese Verpackungen komplett recycelfähig sind.
Ja, ich finde, es fängt schon in den Supermärkten, also wo ich eine Plastikschale kaufen muss und nicht selber irgendwie mir das abfüllen kann oder so. Es gibt ja solche, wir haben auch sowas, solche Beutel, die man nutzen könnte und ja. wo man was reintut.
Wir tun es aber
und ich habe es auch manchmal mit, aber dann komme ich gar nicht dazu, weil das schon eingepackt ist.
Die Fußball-Europameisterschaft, was mich ärgert, was mich wirklich ärgert, ist, dass die Briten weitergekommen sind. Nicht wegen der Fußballer, sondern ich gönne es dem Brexiteer und Oberclown Boris Johnson nicht eine Sekunde, dass der idealerweise in Wembley auch noch die große England.
Meinst du, der kommt ins Finale?
Ist back schon. Naja, komm. Also
nicht gegen, er, aber die Mannschaft?
Ich glaube, gegen wen spielen sie? Gegen die Tschechen. Nee, Quatsch, gegen die Dänen.
Gegen die Dänen.
Nee. Moment, die Dänen spielen doch gegen die Italiener.
Ja?
Nee, die Italiener spielen gegen die Spanier. Ja, ah, so. Jetzt haben wir es.
Und wer wird dann im Finale stehen? Was
ich
denkst
befürchte
du?
Italien, England. Und ich, also, es ist ein bisschen wie mit den Holländern. Es ist nicht so, dass ich den Italienern jetzt von Herzen.
Ich bin ja für die Dänen.
Ja, die hatten ja schon mal diesen Urlaubs-Europameister, ne? Als die so eingesprungen sind für ein anderes Land. War das nicht irgendwann Mitte der 90er?
Aber sie sind auf jeden Fall auch schon mal Europameister geworden.
Ja, klar. Und die hat man ja aus dem Hotel vom Pool zusammen telefoniert. Und dann sind sie Europameister geworden. Mhm. Ich möchte nur nicht, dass Boris Johnson in Wembley Europameister wird. Er natürlich nicht. Nee. Aber das würde diesen ganzen Brexit-Scheiß belohnen. Ich finde, Tschechien hätte weiterkommen sollen, Ungarn hätte im Halbfinale sein sollen, Russland hätte im Halbfinale sein sollen und die Türkei meinetwegen. Und sie hätten alle Halbfinals und Finals in Baku gespielt, in Vorderasien. Und es wäre alles von chinesischen und irgendwelchen Scheichfirmen gesponsert worden. Dann hättest du alles an Bedingungen von Undemokratie, Korruption und Arschlochhaftigkeit, die dieser Sport versammeln kann.
Ja, aber jetzt geht's ja weiter mit Olympia, ne?
Ja.
Olympia in Japan und die haben jetzt auch gerade wieder steigende Inzidenzzahlen und Sportler, die einreisen und Covid haben und Zuschauer, die erlaubt sind im Stadion und ich bin so ein bisschen ratlos, weil auf der einen Seite verstehe ich ja, dass Sport und dass auch Sportler wieder Leistungen zeigen wollen, dass sie, ne?
Klar.
Und gleichzeitig finde ich aber, dass sich das jetzt gerade nicht so wirklich erklärt in Pandemiezeiten.
Vor allen Dingen, wie willst du deinen Kindern oder irgendwelchen Menschen erklären, dass sie Masken tragen, Abstand halten und sonst was sollen, wenn du die voll besetzten Stadien siehst?
Ja.
Michael Müller, mit dem wir an diesem Mittwoch unser Expertengespräch führen, für alle, die nicht wissen, wer das ist, es ist Berlins regierender Bürgermeister. Der hat ja gesagt, diese vollen Stadien sind auch eine politische Demonstration. So von wegen, seht her, ne, Budapest ja. oder auch Wembley, wir können das.
Ja.
Wir tun das, weil wir es können. Auch Olympia, ey, ich bin so durch. Ich bin so durch mit diesen Veranstaltungen, weil die Leute dahinter, es geht ihnen nicht um sportliche Fairness und die Jugend der Welt. Es geht
um Geld.
Um Geld, um Fernsehrechte, um Werbung und all diesen Scheiß und jetzt auch wieder Tour de France. Ich meine, ich habe den ganzen Mist ja so viel mitgemacht. Ich weiß ja. Mein Thomas-Bach-Porträt für den Spiegel. Und ich war immer noch zu nett, aber gut.
Aber nichtsdestotrotz sind tatsächlich, gibt eine Studie dazu, kollektivistische Gesellschaften, also wie sie in Asien eben sind, besser durch die Pandemie gekommen. Und natürlich liegt das auch daran, dass man Masken dort schon länger trägt und nutzt. Und in Asien Masken eben auch als Zeichen von Respekt und Solidarität gelten.
Und nicht als Zeichen von, ich bin Knecht der Merkel-Diktatur.
Nee, genau.
Was ich total spannend fand, habe ich auf Twitter gelesen von so einem Experten, so einem Zahlenexperten, der hat sich die Zahlen von Singapur angeguckt. Und das Interessante ist, dass die eine sehr präzise App haben. Das heißt, die haben eine Covid-App. Und du kannst anhand der Bewegungsprofile sehen, wie weit jemand, der zum Beispiel die Delta-Mutante oder Variante in sich hat, wie weit der gespreadet hat und wo das die Verbreitung aufgehört hat.
Also
und
bei den Geimpften hört dann die Verbreitung auf?
Nee, die Geimpften sind ja interessanterweise auch weiter Verbreiter.
Ja.
Also du kannst ja geimpft sein und das sind ja halt die nicht-symptomatischen, die asymptomatischen Infizierten. Mhm. Du merkst gar nicht, dass du positiv bist, gibst es aber weiter. Mhm. Ne, holst es dir in der U-Bahn, gehst auf eine Party, so ganz einfach und bist Transporteur, Transporteurin in diesem Fall. Und was total spannend war, war einfach zu sehen, wo geht das Virus hin, wie bewegt es sich. Und nach allen Erfahrungen mit Einschränkungen von Grundrechten, mit Lockdown, mit all dem, was wir in den letzten anderthalb Jahren erlebt haben, würde ich als meine Bilanz, ich weiß, das ist nicht besonders mehrheitsfähig, aber ich wäre echt dafür, eine App rauszubringen und auch verpflichtend zu machen, die, solange ich nicht infiziert bin, bin ich anonym, egal wo bin ich, wo bewege ich mich hin. In dem Moment, wo ich infiziert werde, weiß die App das und informiert mich und dann werde ich halt entanonymisiert.
Ja.
Dann wird meine Quarantäne kontrolliert, was zum Beispiel Maren erzählt hat, unsere Freundin aus Thailand, übrigens auch noch eine mögliche Mittwochsexpertin, dass du so eine Art elektronische Fußfessel tatsächlich kriegst, wenn du in Quarantäne bist.
Ja.
Und zwar genau vor diesem Hintergrund, ich möchte meine Mitbürger schützen und nicht meine Rechte werden eingeschränkt. Mhm. Und ich glaube, wenn wir eine richtig gute App hätten, gäbe es 4 Wochen Riesengeschrei und irgendwann hätten wir uns dran gewöhnt.
Ja.
Und die könnte man auf Europa ausrollen. Ja, dann wäre auch dieses ganze Urlaubsthema irgendwie erledigt.
Ja.
Und es ist technisch alles möglich. Google macht es jeden Tag mit uns, Facebook auch. Solange deine Facebook-App auf ist, weiß Facebook immer, wo du bist. Mhm. Google genauso.
Ja, kannst du ausschalten, ne? Aber
ja, macht doch keiner.
Ja.
So. Also insofern ist das auch von den Rechten her, ja, ich sehe alle Datenschutzbegrenzungen. Andererseits haben wir jetzt gesehen an der Bundesnotbremse, die ist auch Ende Juni ausgelaufen. Und wir leben immer noch nicht in der Diktatur.
Nee. Wusstest du übrigens, dass Haustiere tatsächlich auch an Covid erkranken können?
Mhm. Alle?
Es gibt eine Studie aus Kanada, da hat man sich 198 Katzen und Hunde angeguckt, wobei 100 Tiere aus so Haushalten mit Covid kamen und die restlichen aus Tierheimen und eben auch Streuner waren. Und da hat man festgestellt, dass 2 von 3 Katzen und 2 von 5 Hunden Antikörper entwickelt hatten. Und die kriegen genau die gleichen Krankheitssymptome, meistens eher milde, aber Antriebslosigkeit gehört dazu, Husten, Durchfall, laufende Nase, Atemprobleme. Und es gab aber auch 3 Tiere, die schwer erkrankt worden sind, erkrankt sind.
Und aber blöde Frage, gibt es tatsächlich Beatmungsgeräte für Tiere?
Ich könnte mir das vorstellen.
Okay.
Also wenn man so große
Fachfrage an unsere Tierfreunde.
Und das Problem ist ja eigentlich, dass der Erreger wieder mutieren kann.
Ach so.
Und bei Nerzen zum Beispiel weiß man, dass es eine Rückübertragung auf den Menschen gibt. Falls jemanden kennt, der an Covid erkrankt ist und mit Katzen zusammenlebt, gib doch bitte weiter, dass man Abstand halten soll und sie nicht ins Schlafzimmer lässt, weil, wie gesagt, sie stecken sich auch an.
Und Masken für Tiere wäre auch nochmal so eine Frage. Aber gut.
Naja, Maulkörbe gibt es ja schon.
Zwei Dinge, die ich noch im aktuellen Spiegel gelesen habe, die mich wirklich umgetrieben haben. Das erste ist dieses permanente Negieren von, das Virus kann auf gar keinen Fall aus diesem Wuhan-Labor ausgebrochen sein. Das scheint wohl so eindeutig nicht zu sein. Wir haben ja schon ganz häufig drüber geredet. 300 Meter zwischen dem Markt und einem Labor, wo nachweislich
3 Mitarbeiter erkrankt waren, schon frühzeitig.
Also, was naheliegend ist, liegt auch nahe ganz häufig. Zweiter Punkt, Monsanto Glyphosat Roundup. Der geschätzte Kollege Nils Klawitter hat im aktuellen Spiegel nochmal aufgezählt, mit Kronzeugen von so einem österreichischen Professor nochmal belegt, wie mangelhaft die Studienlage ist zum Zusammenhang Glyphosat und Krebserregung. Mhm. Bayer hat ja diesen total schittigen Konzern Monsanto gekauft, inklusive Milliarden von Rechtsstreitigkeiten.
DDT, sage ich nur, die waren damals da auch irgendwie aktiv.
Ich finde es so hammerpeinlich, dass ein deutsches Unternehmen irgendwie so zur Giftschleuder der Welt wird und alles tut, damit das ja nicht aufgeht. Ich meine, man müsste doch einfach nur mit den betroffenen Arbeitern, die mit dem Zeug jeden Tag zu tun haben, mit den Landwirten, könnte man doch schon seit 20 Jahren Studien machen. Ne, gibt es da irgendwie eine auffallende Häufigkeit? Stattdessen werden irgendwelche komischen Bakterienkulturen getestet. Also meine, da will jemand nicht die Wahrheit.
Ich habe noch was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur so eine berlinweite Geschichte ist, aber wir haben ja inzwischen Parkläufer. Und die haben wir unter anderem auch im Südwesten von Berlin, wo wir die kleinen Seen, Krumme Lanke und Schlachtensee haben, die dort gezielt junge Menschen ansprechen, weil häufiger dort gefeiert wird abends noch und der Müll bleibt dann liegen. Und es gibt eben jetzt auch großartige Plakate, wo drauf steht, wir haben die Schnauze voll, und dann siehst du das Eichhörnchen, das da irgendwie eine Plastikflasche um den Hals hat. Und weil das so voll wird, dass die Menschen dann über die Zäune klettern und auch in die naturgeschützten Regionen dort oder Gebiete dort.
Plakataktion hin oder her, ne? Ich finde grundsätzlich dieses Verhalten, erstens einen riesen Lärm zu veranstalten, zweitens seinen Müll zu hinterlassen und drittens auch noch in geschützte Sachen. Es ist einfach, hey, ich weiß nicht, ob eine Plakatkampagne da hilft. Das ist einfach eine scheiß
Kinderstube. Naja, die Parkläufer sprechen die Menschen ja auch an, ne? Und sagen, ja, packt mal euren Müll jetzt schon sofort zusammen und nicht erst später.
Verstehe ich auch alles. Und dann murren die irgendwie und schmeißen es dann, wenn der Parkläufer um die Ecke ist, dann doch wieder in die nächste Rabatte. Also ich finde dieses grundsätzliche Verhalten einfach so.
Ja, es ist nur Ego.
Es ist total Ego, ja. Und deswegen, das hatten wir neulich auch, erkläre mir die Generation Greta. Ja?
Und ich glaube, es gibt solche und solche, du kannst das nicht verallgemeinern.
Aber komm, es ist so einfach, seinen Müll wieder mitzunehmen.
Ja, finde ich auch.
Ist jetzt keine Geheimwissenschaft.
Sie haben sogar schon überlegt, die Supermärkte anzusprechen, dass die wiederum die Menschen, die dort in Nähe dann was kaufen, um das mit an See zu nehmen, darauf ansprechen und sagen, nehmt bitte den Müll wieder mit. Aber da sind wir wieder beim Plastik und da beißt sich irgendwann wieder die Katze in den Schwanz. Oder war es der Hund? Gib mir doch bitte noch, ich möchte ein Motto für diese Woche ziehen.
Ach so, ja.
Kannst du mir das mal?
Unsere Motto-Karten, mach mal.
Genau, ich mach das jetzt mal eben.
In der Zwischenzeit mache ich schon mal ein bisschen hier Geräusche. So.
Guck mal hier.
Du hast gezogen. Zufriedenheit. Na, das ist ja toll.
Meinst du, du wirst am Ende dieser Woche zufrieden sein, deinen Griffel fallen lassen, alles erledigt haben, um dann entspannt in den Urlaub zu starten?
Sagen wir mal so, ich habe 2 Kolumnen jede Woche, ob ich im Urlaub bin oder nicht. Das heißt, über 2 Wochen sind es 4. Das sind insgesamt so um die 12.000 Zeichen. Alles zusammen, aber 4 verschiedene Themen. Wenn es mir diese Woche gelingt, praktisch jeden Tag, jeden Wochentag eine Geschichte mehr zu schreiben, dann fahre ich komplett ohne Kolumnendruck in die Ferien. Wenn ich das schaffe, Dann Halleluja.
Genau, und dann werde ich nämlich mit dir an deiner Entspannung arbeiten im Urlaub, habe ich gedacht. Okay. Arbeiten hört sich jetzt so gruselig an, aber dass du wirklich...
Finde den Fehler, ich werde an deiner Entspannung arbeiten, genau. Hart arbeiten.
Ja, ja, aber näher, damit du wirklich ganz entspannt wieder nach Hause kommst. Mhm. Wobei, ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil wir fliegen.
Ich habe schon Atmosphäre bezahlt.
Ja.
Hat 80 Euro gekostet.
Ja, ja. Ja, freikaufen. Okay, Zufriedenheit. Freu dich an allem, was dir dein Leben jetzt bietet. Der kreative Prozess hört nie auf. Lass das Mühen und Ruhe zufrieden und im Freudigen erfüllt sein. Das ist eine super, super Motto eigentlich auch für Urlaub, oder?
Ich sage jetzt nichts mehr. Ich ruhe jetzt Friedrich, Freudrich da rum. Tschüss.
Eine schöne Woche euch.
Arbeit, Leben, Liebe.
Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.